Und da sind wir wieder. Wir drehen eine Sanduhr um. Schau, 5 Minuten 1, 5 Minuten 2.
Und sie läuft.
Sie läuft. Oh, ja, das ist aber ran hier. Gerne Montag, der Podcast gegen den Sonntagsblues.
Mit Stefan Schwabmeder.
Und Andi Weiß.
Schön, dass ihr mit dabei seid.
Oh, das freut uns wirklich sehr. Und ich möchte gleich mal anknüpfen an letzte Woche. So, weil das hat mich irgendwie bewegt, wo du gesagt hast, okay, es geht jetzt um das Verhältnis Chef oder Chefin und Angestellter, Angestelltin. Das kann man aber auch auf die Schule übertragen, das kann man vielleicht sogar auf zu Hause übertragen. Aber bleiben wir mal beim Chef. Wenn ich weiß, ich genüge ihm nicht. Erstens, woher kommt dieses Bild überhaupt, dass ich weiß ja gar nicht, ob das so stimmt, aber ich gehe davon aus. Also bei einer Lehrerin zum Beispiel, das ärgert mich, wenn eine Klasse da ist und eine Lehrerin, Französisch zum Beispiel, sagt, bei mir gibt es keine Eins, weil so gut könnt ihr gar nicht sein. Da geht's doch mal los, ne? Oder eben, wenn immer Kritik kommt und so, klar. Aber dieses, ich genüge dem anderen nicht. Wie komme ich aus so einem Denkmuster heraus?
Ich glaube, das Spannende ist, ich genüge nicht, ist ja eine Variable, die ist ja nicht mathematisch erfassbar.
Ist kein X, ja, also, plus Y.
Naja, wenn ich also ja. Es gibt schon natürlich, wenn ich wenn der Chef sagt, also passen Sie mal auf, hier sind 100 Kisten und am Ende der Woche müssen die 100 Kisten von der Halle in die andere Halle gebracht werden, kann ich am Ende der Woche sagen, prozentual genau sagen, wie ich die Arbeit erfüllt habe. Ja, so. Das ist es ja nicht. Ja, so. Aber dieses, ich genüge jemanden nicht, ist ja eher eine emotionale Sache, das ist ja ein Gefühl. Ja, so. Und ob der andere mir das dann auch so zurückmeldet, das sagt ja kein Chef am Ende der Woche, Sie, jetzt ist 16 Uhr, gehen Sie nach Hause, Sie haben jetzt eine Woche nicht genügt, Wiedersehen, ja, so sagt ja keiner, sondern man geht ja raus und es fühlt sich nicht so an, dass ich dem anderen gerecht geworden bin. Dass ich es dem anderen auch nicht recht machen konnte. Ja, so. Ja, und ich allein da merken wir ja, glaube ich, schon, dass das was Biografisches ist. Und alles, was wir nicht so genau sachlich fassen können, da schwingt ja viel mehr auch ein Erleben einer Geschichte mit. Ja, so. Okay. Wenn ich so dieses Gefühl immer trage, ich kann es ja eh nicht recht machen, dann werde ich das ja als Wissen mit mir rumtragen. So, dann ist es ja wie so ein Glaubenssatz über mich. Ich kann es ja in meinem Umfeld eh nicht recht machen. Ich genüge ja nicht. Ja, so. Und dann gibt es so manche Leute, die bewundern, ob das innen drin so stimmt, lassen wir auch mal dahingestellt. Aber nach außen zumindest, die kommen ja so, hoppla, hier komme ich, hier steht ein Pferd auf dem Flur, es geht los. Ja, so. Ja. Und wo man sich denkt, ey, wow, wo nehmen denn die das Selbstbewusstsein her? Ja. Wo haben die? Und ich glaube, das ist schon auch, wenn ich viel gehört habe, dass das alles läuft, du machst es schon, dann wirkt sich das, glaube ich, anders aus auf mich, als wenn ich gehört habe, oh nee, das machst du nicht gut oder immer Kritik bekommen habe, nie Lob bekommen. Ich glaube, das steckt schon tief in mir drin und dementsprechend hat mein Moment in der Gegenwart, ob das jetzt Chef, Angestellter, Kollege, wie auch immer ist, hat dieses Erleben in der Gegenwart schon viel, viel Biografisches in mir.
Aber ist das immer eine biografische Sache im Sinne von, dass es statisch ist, dass ich sage, es hat immer was mit der Kindheit zu tun oder kann sich sowas auch im Laufe der Zeit verändern? Also kann es zum Beispiel auch sein, dass ich das erst durch meine neue Arbeitsstelle erst so erlebe und dadurch kommt das.
Das denke ich schon, Rollen. Ja. Genau. Also wenn du einen Chef hast tatsächlich, der, und es ist ja, es wäre ja fies immer nur zu sagen, also ich habe das manchmal in den Gesprächen, da kommen Leute und sagen, ja, ich möchte an mir arbeiten, weil. Ja. Und ich habe das erst vor ein paar Wochen gehabt, das war lustig, habe ich gesagt, also jetzt halten wir mal einfach fest, ich finde ihren Chef, so wie sie ihn darstellen, das ist ein Ekelpaket, ja, so. Und jetzt erzählen Sie mir nicht nur, dass Sie ein Problem mit dem Chef haben und das Problem, das Sie mit dem Chef haben, haben nur Sie mit dem, sondern Sie erzählen mir, so, jetzt kommen die Kollegen, die alle schon zusammen sagen, wir müssen uns mal eine Ebene höher beschweren. Also wenn es mehrere sagen, ist es, finde ich, auch schon mal nochmal ein Zeichen, dass es jetzt nicht nur mein Problem mit dem Chef ist. Und ich, es wäre jetzt fies, wenn Sie sich hinsetzen und wir doktern nur so lange an Ihnen rum, um mal festzustellen, wie könnten Sie diesem tatsächlich Ekelpaketchef irgendwie gerecht werden. Also so fair muss man, glaube ich, schon bleiben. Trotzdem, ich glaube, an dem Chef kann ich nichts ändern. Also der systemisch-therapeutische Ansatz sagt so, du kannst nichts an dem anderen ändern. Das Einzige, was du ändern kannst, bist du selber. Wenn du ein System verändern willst, dann musst du dieses System stören Und das kannst du nur stören, indem du dich selbst veränderst. Also das heißt, den Chef, den kann ich nicht verändern. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt nehme ich irgendwie, kaufe ich mir eine Yps-Tüte und vielleicht da ist der, weißt du noch Yps?
Yps, ja. Comic mit Gimmick, sag
Comic,
ich mir.
Ja, so. Comic dann, mit Gimmick. Als Gimmick ist da so Zauberstaub drin, weißt du?
Ja, ja, genau.
Den streue ich dem Chef Montagmorgen auf den Pult und dann wachsen da irgendwie Urzeitkrebse.
Das wär, die Ur,
der, weißt du doch,
Urzeitkrebse. Ja, Urzeitkrebse war immer ganz...
Und das Blasrohr, das um die Ecken schießen konnte, das ist sehr bei mir in der Erinnerung.
Und dann gab es noch ein Fernglas, da konnte ich ums Eck gucken.
Ja, echt,
das war auch schön. Ja,
ach,
war auch schön. Ja, ja,
ja, genau. Das Blasrohr um die Ecke schießen, das habe ich so in Erinnerung, dass ich sehr viel Sauerkraut essen musste, weil ich statt zu pusten dran gezogen habe. Und dann habe ich den Pfeil verschluckt. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Also, Stichwort, ich kann den Chef nicht irgendwie mit Zauberpulver oder was weiß ich was alles irgendwie grad bügeln. Mhm. Das kann ich nicht. Also kann ich nur mich verändern. Und ich glaube, ich kann nur mich verändern, indem ich mal gucke, was in mir an Bedürfnissen rumwabert. Und dann lande ich doch wieder in der Biografie, weil meine Bedürfnisse sind immer auch biografisch. Welche Ängste in mir stecken? Meine Ängste sind immer auch biografisch. Welche Wut in mir steckt auch? Was macht mich wütend? Ja? Manchmal ist es ja so, da kommen Leute zu mir zum Gespräch und dann erzählen die plötzlich aus einer Wut heraus, aus einer aktuellen Begegnung. Und dann sage ich, jetzt erzählen sie, und diese Wut, die sie da spüren zwischen der Begegnung ihrer Kollegin und Ihnen als Beispiel, kennen Sie denn noch, die kenne ich daher. Und plötzlich ist ein ähnliches Wutgefühl mit verschiedenen Menschen. Ja, so. Und dann merke ich ja plötzlich, die Wut hat ja viel mehr mit mir, also die bringt ja in mir was zum Klingen. Und Wut ist ja immer das Ergebnis unerfüllter Bedürfnisse. Ja, also da wurden Bedürfnisse nicht ernst genommen, nicht gesehen. Und das ist ja dann doch was Biografisches. Und von dem her, die Nase des Chefs kann ich nicht verändern. Ja. Also der kann noch so ein Ekelpaket sein, und das kann ja auch sein, das muss nicht an mir liegen. Aber ändern werde ich ihn nicht können. Ändern kann nur ich mich, und ändern kann ich nur dann, wenn ich, glaube ich, auf das, was da in mir drin ist, an Bedürfnissen, an Ängsten, an Wut, wenn ich da eine gute Fürsorge gehe. Und da ist es ja spannend, wie gehen wir manchmal um mit uns selber. Ja? Mhm. Und ich glaube, also ich liebe so innere Kindarbeit, weil ich glaube, in uns allen steckt ein Kind. Ja? Bis wir sterben, haben wir auch unsere kindlichen Anteile in uns. Und diese kindlichen Anteile, da sind wir tief in der Biografie, die ernst zu nehmen, das finde ich spannend. Ich gehe manchmal mit Führungskräften so auf unseren Hausberg, so einen Tag lang. Das ist schön, wenn du unten losläufst, unten sind die Probleme noch so riesig. Irgendwann stehst du oben auf dem Gipfelkreuz, und dann hat Reinhard May doch recht, wenn er sagt, aus der Ferne ist alles so klein und unwichtig.
Ja, über den Wolken ist
genau,
alles,
genau. So. Und wenn wir da auf den Berg gehen, ist meistens unter der Woche, da begegnest du nur zwei Randgruppen. So, das eine sind so 180-jährige Bergfexen, so 180-jährige Männer, braun gebrannt, Spindeldür, die da den Berg hochjocken in der Früh. Ja, so. Beneidig. Und dann hast du oft Eltern mit Kindern, die noch nicht in die Schule gehen. Ja, Und da erlebe ich oft immer etwas, was, glaube ich, ganz viel auch in der Art und Weise zu tun hat, wie wir mit uns und unserem Kind in uns umgehen. Also, da sitzt hier der Kevin, ja, so auf dem Boden, verschränkte Arme, hochroter Kopf, 20 Meter weiter oben sind die Eltern. Ja, so. Und Mama oder Papa, einer von beiden, ruft, und die Art und Weise, wie die Eltern mit dem Kind umgehen, ist ein ganz großer, spannender Moment, wie wir auch, glaube ich, selber jetzt als Erwachsene mit uns selber und dem Kind in uns umgehen. So, als erstes wird gebettelt. Ja. Oh, Kevin, komm doch bitte. So, ja, so. Mhm. Kevin bleibt immer noch sitzen, geht nichts vorwärts. Ja. So, dann, wenn Betteln nicht funktioniert, dann versuchen wir uns zu motivieren. Ja, so. Kevin, wenn du jetzt kommst, dann gibt es oben in der Hütte nicht nur eine Kugel Vanilleeis, dann gibt es noch eine Erdbeerkugel-Eis dazu. Ja, so. Motivieren funktioniert auch nicht. Mhm. Ja, so. Was passiert dann? Naja, wenn Betteln und Motivieren nicht hilft, was macht man dann? Na, man könnte drohen. Ja. Kevin, wenn du jetzt nicht kommst, darfst du heute Abend kein Benjamin Blümchen gucken oder was auch immer. Ja, so. Kevin bleibt immer noch mit hochrotem Kopf sitzen und bewegt sich keinen Zentimeter weiter. Und jetzt wird's spannend. Jetzt sind wir ganz tief in der Kritik, weil wenn Betteln, wenn Motivieren, wenn Drohen alles nicht funktioniert, dann wird's persönlich. Dann heißt es, Kevin, dass man mit dir nicht einen schönen Ausflug machen kann. Kevin, dass du uns jeden Ausflug kaputt machen musst. Ja, dann kommen so immer Sätze. Ja, und immer, dass du immer alles kaputt und. Dann wird's persönlich. Mhm. Was bräuchte der Kevin aber? Na, der bräuchte vielleicht, dass die Mama mal runtergeht und sagt, Kevin, was ist denn los? Und dann sagt er, Kevin, ich hab so einen riesen Hunger. Und dann merkst du, es ist mega Unterzucker und die Mama packt die 39-zähnigen Leibniz-Butterkekse und der Kevin mampft was, läuft auf und steht auf und läuft los.
Braucht oder, einfach nur eine Pause oder
so,
irgendwas.
Ja, oder braucht eine Pause. Oder der Papa läuft mal runter und sagt, hey, was hast du? Oder ich habe einen Stein im Schuh. Ja, so. Papa zieht den Schuh aus und dann kommt da so ein halber Felsbrocken raus und dann springt der Kevin aus. So. Und ich glaube, das ist oft der Moment, dass wir was von uns verlangen, was wir gar nicht geben können. Und ich glaube, da bräuchten wir tatsächlich, und da landen wir doch bei der Biografie, wir bräuchten eigentlich, wir hätten jetzt, wenn es um Kritik des Chefs geht, ah, dem kann ich nie genügen, aber wir bräuchten eigentlich so einen, oder wünschen uns so einen väterlichen Chef oder einen mütterlichen, fürsorglichen Chef oder Chefin, die das, was tief in uns ist, versorgt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, A, kann das der Chef, die Chefin gar nicht? Weil es ist halt einfach unsere Chefin, unser Chef.
Ist auch gar nicht ihre Aufgabe.
So, ja. Die Chefin ist nicht die Mama.
Ja.
Ist nicht die Therapeutin. Ja. Ist nicht die Fürsorgerin. Ist die Chefin. Und die kriegt dafür Geld, dass sie mir sagt, was ich zu tun habe und das auch einfordert. Ja, so. Und plötzlich ist aber der Moment da, dass ich tatsächlich nicht meine Person in Frage gestellt habe. Oder ich fühle mich ja immer in Frage, wenn er sagt, ich kann dem nicht genügen. Ja, so. Dann wird ja immer der Konflikt offen bleiben. Der mag mich nicht, der findet mich schlecht und. Ja. Dass es aber meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, in so eine Selbstfürsorge zu gehen und nicht die Aufgabe des Chefs, der Chefin, ist ja plötzlich so ein Verantwortungsball, der mir rübergeschoben wird, der mich in eine Bringschuld bringt und sagt, hey, pass mal auf, ist nicht die Aufgabe deiner Chefin, ist deine Aufgabe, ist aber gleichzeitig auch eine große Gestaltungsmacht. Weil plötzlich bin ich ja nicht mehr abhängig davon, ob der Chef sagt, hey, du bist ein Netter oder nicht, du bist ein Guter oder nicht, du bist ein Wertvoller oder nicht. Plötzlich kann der gar nicht über meinen Wert bestimmen, sondern der kann, Beispiel von Anfang an, kann er sagen, oh, Herr Meier, Sie haben aber die 100 Kisten von Montag bis Freitag geschafft, in die andere Halle zu bringen. Das kann er sagen. Der kann nicht sagen, Herr Meier, Sie haben die Kisten darüber gebracht oder nicht, Sie sind ein wertvoller oder nicht wertvoller Mensch. Das kann er nicht sagen. Also ich entziehe auch die Macht dem anderen Menschen gegenüber, ein Urteil über die Wertigkeit meiner Person zu fällen. Und das ist, glaube ich, die Not, auf Abstand zu kommen, um rauszukommen, von meinem Chef etwas zu verlangen und zu wünschen, dass er mir was gibt, was er aber gar nicht geben kann.
Was die Uhr uns geben kann, ist ein schreiendes, ihr habt überzogen, aber das ist mir egal gewesen, weil das war so schön, dir zuzuhören, erstens. Zweitens würde ich das gerne nochmal vertiefen, nächste Woche oder in den nächsten Folgen, weil ich bin jetzt so overwhelmed, wie man so schön sagt, aber dann nochmal in die Praxis zu gehen, das würde mich echt interessieren. Apropos Praxis.
Wir brauchen einen Tipp. Martina, erzähl mal, was hast du für die kommende Woche für uns bereit?
Perfektionismus. Stefan, ich habe über diese Französischlehrerin nachgedacht, die gesagt hat, bei mir gibt es keine Eins. Also, du kannst eigentlich nicht genügen. Und dabei ist mir als erstes aufgefallen, wie schön, dass ich Menschen habe, bei denen ich immer das Gefühl habe, zu genügen. Nicht, dass ich bei denen nichts falsch mache oder meine Macken nicht zeige, aber es ist egal. Ich habe das Gefühl, ich darf halt sein. Und ich merke, dass diese Leute in meinem Leben immer mehr werden, weil ich beim Freundesuchen einfach von vornherein schon meine Schwächen zeige. Ich will irgendwie nicht mehr so beeindrucken, weil ich denke, och, die finden das eh raus. Und so hat sich eventuell mein Ziel verändert mit den Jahren. Hin von die Beste sein, eine Eins im Beliebtsein haben, hin zu eine Eins oder von mir aus eine Zwei in Authentizität. Authentizität. Und dann hast du irgendwann Freunde, die dich mit und trotz deiner Schwächen mögen. Aber ich würde das jetzt nicht von der Schule oder meinem Chef erwarten. Da merke ich, dass ich mir immer wieder anschaue, was ist mein Anforderungsprofil? Und das versuche ich, so gut es geht, zu erfüllen, weil ich bekomme Kohle dafür oder Noten. Ich will ja was. Und ich will mich dann auch reflektieren. Kann ich das leisten, was von mir gefordert wird? Will ich das? Was brauche ich dazu? Welche Ressourcen habe ich, um besser zu werden? Kann ich Hilfe von anderen annehmen? Kann ich mich verbessern? Und da bin ich jetzt schon wieder bei dieser Französischlehrerin. Eigentlich müsste es schon möglich sein zu erfragen, rein sachlich, was es braucht, um eine Eins zu bekommen, wenn ich das unbedingt will, also rein rechtlich. Und wenn gar nichts geht, spreche ich mit ihr über ihre Biografie und spreche ihr zu, du bist genug, glaub es ruhig.
Sensationell. Sensationell, das nehmen wir mit.
Schöne Grüße von Kevin.
Genau. Ach, habt eine schöne Woche auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Mit Andi Weiß.
Und Stefan Schwabeneder.
Lasst ein Like da, schickt uns nicht in die Wüste, nein, schickt uns Podcast, was?
Eine Sternebewertung meinst du?
Das meinte ich, aber auch eine Mail.
Eine Mail, podcast@gerne-montag.de. Alles Liebe euch, ciao.
Ciao.